Das Thema heute Morgen, wie könnte es anders sein, ist also nicht anfassen oder vom Fachbegriff her die Sünde. Ein bisschen ist es schon auch so, dass in der Zeit vor Ostern, vom Karfreitag, auch die schwierigeren Themen dran sind. Und da gehört bestimmt dieses Thema dazu. Auch wenn das Anspielen natürlich total witzig und genial gespielt war, aber mit sehr ernstem Hintergrund. Und ich glaube, in dem Anspiel kamen ganz viele Dinge vor, die eigentlich gut beschreiben, worin das Problem der Sünde liegt oder was Sünde überhaupt bedeutet. Und ich möchte mal so einsteigen, warum sündigen wir? Das Wort sündigen heißt vom griechischen Wort her Zielverfehlung, also alle, die gern Bogen schießen. Wir haben ja ein paar bei uns in der Gemeinde. Ich war, glaube ich, der Schlechteste, wo wir mal mit dem Männervesper unterwegs waren. Aber da kann man es gut verstehen. Es geht am Ziel vorbei. Das bedeutet sündigen. Gott hat ein Ziel für uns. Er will was. Er will, dass wir seinen Willen tun. Und wenn wir vorbei zielen, dann sündigen wir. Und warum tun wir das? Warum? Warum machen wir nicht einfach immer das, was Gott will? Und was gut ist aus Gottes Sicht und auch für die Mitmenschen. Wie gesagt, im Anspiel kam eigentlich schon fast alles vor. Eigentlich könnten wir jetzt auch schon aufhören, aber ich möchte es noch ein bisschen erklären. Eine Sache, die im Anspiel sehr gut rübergekommen ist, ist das Thema Schamkultur. Das war so die Szene, ist hier etwa jemand dabei, der das sieht und so. Solange es keiner sieht, ist es auch nicht schlimm. Es gibt eine große Theorie in der Kulturwissenschaft, die aber sehr umstritten ist, die behauptet, in den östlichen Teilen der Welt, da gibt es mehr so eine Schamkultur und im westlichen Teil, auch durch den Einfluss vom Christentum, gibt es eine Schuldkultur. Also wir sagen, wir haben ein Gewissen und sagen, das machen wir nicht, aus grundsätzlicher Überzeugung. Und andere sagen, wir machen alles, solange es niemand mitkriegt. Manche sagen auch, da könnten wir lang drüber nachdenken, dass auch Diktaturen oder sozialistische Systeme dafür geführt haben, dass man eher Richtung Schamkultur geht. Also wenn alles verboten, alles unterdrückt wird, dann sage ich, ich mache alles, solange es keiner mitkriegt. Also das wäre dieses Thema, wenn es keiner mitkriegt, kann ich doch alles machen. Ich weiß nicht, wer von uns so denkt oder ob wir gelegentlich so denken. Das wäre ein Aspekt, warum wir sündigen. Solange es keiner mitkriegt, ist es doch egal. Ein anderer Aspekt ist mit dabei, und zwar die Behauptung, Gebote sind nur dazu da, um uns den Spaß am Leben zu nehmen. Das ist eine große Tradition, wie man das Christentum ja von außen her gesehen hat, oder den Glauben, dass man sagt, christlicher Glaube bedeutet irgendwelche Verbote die ganze Zeit. Die Vorstellung, wenn es keine Gebote gibt, dann macht alles Spaß und jedes Gebot ist eine Spaßbremse. Wenn man mal einen Schritt weitermacht und drüber nachdenkt, reflektiert, dann weiß jeder, der irgendein Spiel spielt, egal ob ein Brett spielt oder Fußball oder irgendwas, dass ohne Regeln die Spiele auch nicht funktionieren. Und unser Leben funktioniert auch nicht ohne Regeln. Aber immer wieder ist in uns drin, ich glaube, dass es, ich würde mal behaupten, fast alle Menschen, aber alle Christen irgendwie so ein bisschen prägt, dass man denkt, ich hätte doch mehr Spaß, wenn ich mich nicht an dieses oder jenes Gebot halte. Dann gibt es ein anderes Argument, das hier vorgekommen ist, und zwar, wenn alle es tun, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Auch so denken wir wahrscheinlich manchmal, dass wir sagen, naja gut, andere sind noch schlimmer oder andere machen das doch auch. Ich glaube, dass das so Wellen sind in der Geschichte, wo bestimmte Dinge, die in Gottes Augen nicht richtig sind, normal werden. Also vor 100 Jahren oder 110 Jahren, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, da haben alle gesagt, Krieg ist richtig super. Jetzt nicht wie bei uns heute, so, dass man sagt, naja, im Notfall muss man Waffen einsetzen, sondern eine echte Begeisterung. Endlich geht's los. Und viele Christen sind von dem mitgerissen worden und haben gedacht, naja, da machen wir jetzt mit. Wenn alle das sagen, dann wird es doch schon richtig sein. Und wir haben wahrscheinlich auch heute Dinge, wo man so denken kann. Heute ist bestimmt das Thema Sexualität und Beziehungen eins, wo um uns herum viele sagen, ist doch eigentlich egal, wie du das gestaltest und wie du da zusammenlebst. Und vielleicht werden wir auch da mitgerissen. Alle machen das so, dann wird es doch nicht so schlimm sein. Umgang mit der Wahrheit könnte so ein Thema sein, wenn wir sagen, naja, eigentlich, heute lügen doch eh alle oder heute kannst eh niemand mehr vertrauen. Warum soll ich dann verlässlich sein in dem, was ich sage? Wenn alle es tun, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Das nächste Argument, es fehlt etwas Entscheidendes im Leben, wenn man nicht alles selber ausprobiert hat. Auch genial dargestellt von euch beide, du musst es einfach selber ausprobieren. Vielleicht ist es auch in uns drin, dass wir sagen, na, ich muss zuerst mal irgendwie das schlechte Leben ausprobieren, damit ich dann erst mal kapiere, wie das gute Leben von Gott her ist. Paulus, der weist es weit von sich, der sagt, das ist ein unsinniger Gedanke. Manche haben das damals auch gesagt, die haben gesagt, wenn ich ganz viel sündige, dann kriege ich auch ganz viel Vergebung und dann ist es doch gut für mich. Hört sich eigentlich komisch an, aber vielleicht ist es manchmal in uns drin, dass wir sagen, na erst mal ohne Gott ausprobieren, dann muss Gott es zeigen, dass es besser ist mit ihm. Oder manche sagen vielleicht, das ist doch toll, wenn jemand so richtig krasse Lebenswende hat, alles ist schief gelaufen mit Drogen und so dafür, und dann hat er praktisch erlebt, wie Gott ihn rausholt. Das ist natürlich eine ganz eigenartige Sicht, weil die, die in sowas drin gesteckt haben und von Gott gerettet worden sind, können bestimmt bestätigen, dass sie das niemand wünschen. Aber es ist vielleicht in uns drin, boah, ich muss doch eigentlich erst mal das andere ausprobieren. Es geht nicht darum, dass man zum Beispiel gegenüber Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sagt, ihr müsst immer auf den Pfaden der Eltern gehen und so. Man darf schon viel ausprobieren. Und es ist logisch, dass man mit 20 mehr Risiko eingeht wie mit 50 oder mit 80. Das ist ja klar. Aber die Regeln Gottes, die sind gut, das sind Lebensregeln, die fördern das Leben. Und deshalb ist es gut, wenn man von Anfang an sagt, ich halte die Finger von bestimmten Dingen. Ich frage schon von Anfang an, was willst du? Was willst du mit meinem Leben? Dann hier auch mit dabei das Thema, Gott wird das Ganze doch nicht so eng sehen, ist doch halb so wild. Das wäre ja so das mit dem kleinen Finger. Kleiner Finger, also Hand wäre schlecht, kleiner Finger ist doch kein Problem. Und wir sehen an dieser Geschichte doch, der kleine Finger ist das Problem. Es geht nämlich darum, dass wenn wir das Misstrauen gegenüber Gott erstmal haben und wenn wir sagen, wir vertrauen ihm nicht, dann folgt aus dem einen sehr oft dann das andere. Bekannt ist die Geschichte, 1. Mose 3, Vers 4, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Also Gott sagt, haltet euch fern von dem Baum der Erkenntnis. Und dann, na, ist interessant und so. Und dann lügt die Schlange, indem sie eine Halbwahrheit weitergibt. Es stimmt zwar, dass Gott in seiner Gnade dann die Menschen nicht vernichtet, aber die Beziehung, die unmittelbare Beziehung zu Gott ist dann tot, sie ist gestört. Das ist wahrscheinlich oft der Versuch vom Bösen, vom Teufel, die Halbwahrheit reinzubringen. Das wird schon nicht so sein, wie es da gesagt ist oder wie es da steht. Also viele Dinge, warum wir sündigen. Warum sündigen wir? Und jetzt natürlich die wichtigere Frage, wie gehe ich mit der Sünde und mit ihren Konsequenzen um? Und auf der ersten Folie ist die zweite Szene von dem Sketch, von dem Anspiel und danach dann die dritte Szene. In der zweiten Szene, das war das, wo da die Frau vorbeikommt und so ein bisschen, ja, wie geht's dir und so. Und was ist der Versuch bei dem, wie geht's dir, wie geht's dir mit deiner Sünde, ist der Versuch, alles von sich zu weisen. Eine Haltung wäre ja, oder eine Einstellung wäre, niemals die Haltung verlieren. Ich finde, es war sehr gut dargestellt hier, nee, alles gut, alles in Ordnung. Also mich erinnert es, diese Haltung, mit der Sünde umzugehen, an meine eigene Schulzeit und wahrscheinlich an die Schulzeit von fast alle. In der Schule gibt es ja viele Dinge, die laufen richtig gut, aber gelegentlich gibt es auch mal Dinge, die laufen nicht so gut. Ich habe in der 6. Klasse einen Kumpel gehabt, da haben die Eltern das Haus umbaut und dann hat er zu mir gesagt, also weißt du was, ich muss daheim so viel helfen, das mit der Hausaufgabe ist nicht so toll. Das lasse ich jetzt mal bleiben. Und da wir haben zwar daheim nicht das Haus umbaut, aber ich habe gedacht, guter Impuls. Und damals war es halt noch so, wenn die Lehrer die Eltern einbestellten, dann war das nicht so toll. Und vor Weihnachten war es so weit und dann hat die Lehrerin gesagt, jetzt muss deine Mutter kommen. Und ich habe dann zu meinem gesagt, ja, du sollst da mal hinkommen und habe nicht gesagt, warum. Und das hat natürlich alles viel schlechter gemacht. War alles harmlos, es war auch zur richtigen Zeit. Danach bin ich fleißiger geworden. Und es war ja gut, dass damals man noch Angst gehabt hat, wenn die Eltern zu den Lehrern müssen. Also heute habe ich den Eindruck, es ist anders. Es wäre ein kleines, nettes, im Rückblick nettes Beispiel. Aber so ist es doch. So wie die Kinder sagen, ich vertusche das lieber mal, ich genieße nochmal das gute harmonische Miteinander, bevor rauskommt, was da schiefgelaufen ist. So versuchen wir mit der Sünde umzugehen. Auch bei schwerwiegenden Dingen, wenn wir uns in was reingeritten haben, dann sagen wir, nee, alles gut, kein Problem. Was anderes ist hier die Möglichkeit, die Sünde zu vertuschen. Da wird es schon ein bisschen krasser, ist sogar eine Straftat. Verheimlichung eines Sachverhalts, sodass er nicht bekannt wird. Gab es in der Politik mal die schwarzen Kassen, wo man nicht rausgerückt hat, von wem das ist. Da wird's schon fast, kommt schon fast ein bisschen kriminelle Energie rein, wenn ich sage, ich muss aktiv unternehmen, dass das überhaupt nicht rauskommt, wie das da alles gelaufen ist. Und ich kann Dinge unter den Teppich kehren. Das ist ja auch ein schönes Wort eigentlich bei uns im Deutschen, unter den Teppich kehren. Wenn unter dem Teppich irgend so eine Playmobil-Figur liegt, dann kann ich die hin und her schieben, aber man erkennt immer diesen Puppel. Also bleibt immer da, die komische Playmobil-Figur oder was auch immer. Und wenn man anderes Zeug runterschiebt, dann stinkt es vielleicht sogar unter dem Teppich. Also das kennt man, jeder, der einen Teppich hat, weiß, was damit gemeint ist, unter den Teppich kehren. Und genauso wie es irgendwann stinkt oder dieser Hubbel von dem Playmobil-Männle woanders rauskommt, so ist es immer wieder, dass die Vergangenheit einen oder uns einholt. Ganz viele Dinge in der Literatur oder in der Geschichte laufen ja so, dass irgendwann rauskommt, was einer vor 10 oder 20 Jahren getan hat. Und mit unserer digitalen Überwachung heute ist es wahrscheinlich noch gefährlicher wie früher. Früher konnte man vielleicht sagen, ich gehe woanders hin, 100 Kilometer weg, da kennt mich niemand, ich habe einen neuen Anfang. Das geht heute schon gar nicht mehr so. Also wir sind, es kommt irgendwie alles raus. Ist auf der einen Seite beängstigend, aber es ist eine Wahrheit, die auch in der Bibel schon dokumentiert wird. Ich kann nicht durch Vertuschen oder unter den Teppich kehren mit meiner Sünde umgehen. Und jetzt die Frage, das wäre die dritte Szene. Wie sieht die Lösung aus? Die Lösung, wie wir mit der Sünde umgehen. Und hier rot, Jesus hat für die Folgen unserer Sünden bezahlt. Das ist eigentlich die Antwort der Bibel. Und der Vergleich, den Petrus wählt, es gibt ja andere Vergleiche noch in der Bibel, zum Beispiel vom Opferlamm her oder andere Dinge. Hier ist der Vergleich vom Sklavenmarkt. Die kennt man vielleicht aus der Antike, da sind die Sklaven zum Verkauf gestanden und dann kamen Leute und konnten sich so einen Sklaven kaufen. Und es gab auch die Möglichkeit, Sklaven freizukaufen oder freizulassen. Aber da musste man Geld dafür liefern. Gold und Silber. Und wenn das gebildete Sklaven waren, die gesund waren, dann waren die auch sehr teuer. Und die haben viel gekostet. Und dieses Bild, das die Leute damals aus eigener Erfahrung noch gekannt haben, dieses Bild, das wendet jetzt Petrus auf unser Leben an und sagt, so ist es mit Jesus. Er kommt und sagt zum Bösen, zum Teufel, ich kaufe diese Person, diesen Mann oder diese Frau aus deinen Fängen und dann ist er oder ist sie frei. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. die Steigerung zu Gold und Silber, dass Jesus selber sein Leben hergibt. Der Luther hat ja dann vom fröhlichen Tausch geredet, hat gesagt, Jesus geht an meine Stelle und stirbt für mich, damit ich frei werde. Und so ist es, dass Jesus uns dann von der Sünde und von den negativen Folgen der Sünde befreit. Jetzt ist natürlich die Frage, was das dann für praktische Auswirkungen hat. Und ich glaube, die praktischen Auswirkungen, die gehen auf zwei Bereiche in unserem Leben. Und zwar geht es zum einen auf unsere Beziehungen, die durch unsere Sünde unheil geworden sind. Wenn wir die große Vergebung für alle unsere Schuld von Jesus haben, dann können wir auch auf andere zugehen und können anderen vergeben. Deshalb ist auch im Neuen Testament die Vergebung so wichtig. Es gibt ja Gleichnisse von Jesus, wo deutlich wird, dass die zentrale Herausforderung, die zentrale Aufgabe für Jünger von Jesus ist, dass man anderen vergibt. Andere Dinge, dass wir weiter Fehler machen und Dinge nicht so perfekt laufen, ist was anderes, aber das ist das, weil Jesus unsere große Schuld wegnimmt, haben wir die Aufgabe, dann auch anderen zu vergeben und auf andere zuzugehen und diese Beziehungen mit Gottes Hilfe zu bereinigen. Und das andere, die andere Auswirkung ist, dass die Folgen der Sünde in unserer Seele durch Jesus geklärt werden. Es ist ja nicht so, dass es Spaß macht, wenn man Dinge falsch gemacht hat, dass man sich freut, sondern unser schlechtes Gewissen regt sich. Wir denken, oh, wir passen eigentlich nicht zu Jesus, zu Gott. Und dann zu wissen, er vergibt es, er nimmt es weg, das heilt unsere Seele, da bin ich fest davon überzeugt. Das sind wahrscheinlich lange Prozesse und ist nicht einfach und es ist bei manchen viel, viel länger und bei anderen vielleicht auch schneller. Aber das macht uns heil, wenn wir wissen, Jesus nimmt diese negativen Folgen weg. Und dieses Gefühl, dass ich über mich selber denke, ich bin schlecht, ich habe eigentlich nur das Böse oder nur negative Konsequenzen verdient, das geht dann weg. Und Jesus schenkt einen neuen Anfang. Und so haben wir jetzt hier das Thema mit der Sünde. Wer die Sünde noch nicht angefasst hat, oder jetzt auch für uns, die wir Vergebung erfahren haben, gilt nicht anfassen und für die anderen gilt, nicht unter den Teppich kehren, sondern zu Jesus bringen und ihm das sagen. Ich würde noch beten.